ARD.
Kai Schmieding hier, herzlich willkommen. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit der Schulzeit? Ist das ein bestimmter Geruch nach Bonawachs vielleicht? Oder wie es in der Turnhalle roch? Angstschweiß, Turnschuhe, peinliche Performances an Reck und Ringen? Oder ist es vielleicht sogar was besonders emotional Warmes? Vielleicht gab es ja in Ihrer Schulzeit einen Lehrer, der Sie besonders geprägt hat, der ein tolles Vorbild war, zu dem man aufgeschaut hat. Wie Schule sein sollte, dazu haben wir wohl alle eine Meinung. Und wie sie sich angesichts einer sich verändernden Gesellschaft ebenso verändern müsste, dazu auch. Leider lernen wir heute aber auch, trotz vieler hochmotivierter, toller Lehrer, scheint die Schule heute oftmals überfordert. Die großen Baustellen bleiben Personalräume, Digitalisierung, die sogenannte künstliche Intelligenz. Wie man diese Herausforderung angehen und wie es besser gehen könnte, darüber schreibt unser heutiger Gast im neuen Buch. Herzlich willkommen, Silke Müller. Hallo.
Guten Morgen, Herr Schmieding. Hallo.
Schule gegen Kinder ist der Titel von Silke Müllers Streitschrift. Untertitel: Wie ein kaputtes Bildungssystem die Zukunft der nächsten Generation gefährdet. Silke Müller war 16 Jahre lang Schulleiterin in Niedersachsen, ist seit 2021 Digitalbotschafterin ihres Landes. Und Sie kennen sie möglicherweise als Gast unserer Sendung, in der sie zum Beispiel seinerzeit sehr beeindruckend ihr Buch vorgestellt hat, das sich mit den Gefahren beschäftigt, denen Kinder in der digitalen Welt ausgesetzt sind. Frau Müller, wenn Sie sich an Ihre eigene Schulzeit als Schülerin erinnern, was ist eine Erinnerung, die für Sie besonders stark emotional aufgeladen ist, sei es nun positiv oder negativ?
Naja, es sind natürlich immer die Erinnerungen, die einem haften bleiben, die besonders positiv sind. Ich erinnere mich an eine ganz tolle Klassenfahrt, die ich in der Oberstufe in die Toskana hatte. Aber ich erinnere mich auch an lustige Scherze, die wir bereits in der 5. Klasse mit unserem Lehrer gemacht haben. Es ging um das sogenannte Pupskissen. Und das waren so diese Scherze, wo man dann weiß, okay, alle lachen und auch der Lehrer lacht mit. Das sind die Erinnerungen, die ich habe und die haben übrigens in der Regel gar nichts mit Unterricht zu tun.
Das klingt nach einer sehr unbeschwerten Zeit. Was den Unterricht angeht, ist also gar nicht das so bedeutsam, woran Sie sich erinnern?
Naja, es gibt natürlich auch Momente, an die erinnere ich mich nicht so gerne. Es ist beispielsweise der Mathematikunterricht. Das hat bei mir nie so ganz gut geklappt. Aber ich muss schon sagen, ich habe Lehrkräfte gehabt, die mich deswegen beeindruckt haben, weil sie einfach sehr gut im Erzählen waren, weil ich ihnen gerne zugehört habe. Aber in erster Linie, weil das Menschen waren, zu denen man immer kommen konnte, wenn man einfach mal, wie man hier in Niedersachsen sagt, einen Schnack zwischendurch halten konnte. Also mal kurz mit den Lehrern sprechen konnte und irgendwie das Gefühl hat, die sind mit uns auf Augenhöhe. Aber das ist die einzelnen Fächer waren, die mich sehr beeindruckt haben. Das kann ich nicht sagen, sondern im Gegenteil. Auch damals habe ich schon empfunden, dass Schule manchmal langweilig ist, ich Dinge nicht verstanden habe und ich natürlich auch mitbekommen habe, wenn Mitschülerinnen und Mitschüler wirklich große Probleme hatten.
Sie haben jetzt diese Streitschrift vorgelegt. Nach mehr als 20 Jahren in der Praxis, Sie sind ja dann sozusagen in der Schule geblieben, kann man sagen. Sie sind Lehrerin geworden und Sie haben den Maschinenraum Schule von innen erlebt. Ist diese Streitschrift jetzt auch ein Ergebnis von Erfahrungen, die Sie dann als Lehrerin und Schulleiterin gemacht haben? Man spürt schon beim Lesen, da musste so richtig was raus.
Ja, mit Sicherheit. Und man muss dazu sagen, ich bin ja seit etwa 10 Jahren auch gerade mit dem Thema Digitalisierung sehr öffentlich unterwegs und hatte auch immer die Möglichkeit, andere Schulsysteme in anderen Bundesländern, aber auch im Ausland teilweise mal zu betrachten. Und ehrlicherweise genau das, was Sie gerade beschrieben haben, trifft es. Es hat sich sehr viel angestaut und meine Unzufriedenheit dem System gegenüber, nicht vielleicht den handelnden Menschen, sondern dem System gegenüber, den Strukturen gegenüber, wurde immer größer. Und auch die Schuldgefühle den Kindern gegenüber, was wir da eigentlich tun. Und daraus ist eben dieses Buch entstanden.
Viele Dinge, die Sie da ansprechen, die wir auch in den kommenden 50 Minuten noch hören werden, die werden seit Jahrzehnten ja auch von Kritikern immer wieder genannt. Was ist trotzdem für Sie heute, 2026, fundamental anders als noch, sagen wir, vor 20 Jahren?
Naja, ich glaube, unsere Gesellschaft ist fundamental anders und das ist natürlich oder liegt natürlich daran, dass wir sehr digital geworden sind, dass künstliche Intelligenz eingezogen ist, aber dass auch die Verlässlichkeit unserer Gesellschaft auch im politischen Rahmen nicht mehr selbstverständlich ist. Das heißt, demokratische Züge sind in Gefahr. Das heißt, ein Miteinander, ein europäisches oder auch weltweites Miteinander. Das heißt, nichts von all dem, was wir vielleicht sogar vor 10 Jahren noch hatten, ist verlässlich. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Generation der Kinder und der Jugendlichen Menschen mit anderen Herausforderungen konfrontiert sind und andere Lösungen suchen müssen. Das heißt, wir können nicht Kinder von heute in einem System von gestern aufwachsen lassen.
Was ist der zentrale Punkt, an dem Sie sagen, das Schulsystem von heute ist diesen Veränderungen, die Sie gerade beschrieben haben, nicht gewachsen oder reagiert darauf falsch?
Na, Herr Schmeling, wenn Sie nach dem zentralen Punkt fragen, dann würde ich sagen, es gibt nicht den einen, sondern es gibt ganz viele zentrale Punkte, was es ja so virulent und so kompliziert macht an der Stelle. Denn am Anfang haben Sie eben so schön gesagt, wir haben alle ein eigenes Bild auf Schule. Und so wie man sehr schön sagt, wir haben 80 Millionen Bundestrainerinnen und Trainer in unserem Land, haben wir auch 80 Millionen Schulexperten und Expertinnen in unserem Land, weil ja jeder mal zur Schule gegangen ist und ein eigenes positives oder negatives Bild auf Schule hat. Aber es ist rückwärtsgewandt. Und ich bezeichne ja das System Schule sehr gerne als Ruinenverwaltung, weil es eben ein Zeugnis der Vergangenheit ist. Und wenn Sie nach den Punkten fragen, dann unterrichten wir in einem System, das etwa 200 Jahre alt ist und zu einem völlig anderen Zwecke so gestaltet wurde, nämlich um Menschen in die Arbeit zu bringen, dass sie produzieren können, reproduzieren können. Wir haben den Schulgong beispielsweise, der Relikte aus genau dieser Kasernen, Kirchen und Kaiserreichzeit ist, um Menschen im Gleichschritt antreten zu lassen. Wir haben übrigens die Schulnote 6, die, ich glaube, die wenigsten wissen, ist im Jahr 1938 von den Nationalsozialisten erst eingeführt wurde, um die Schlechten von den noch Schlechteren unterscheiden zu können. Lehrpläne, sehr, sehr alt. Diese ganze Struktur, Schulgebäude, sehr, sehr alt. Ich glaube, das brauche ich Ihnen allen als Hörerinnen und Hörer nicht zu sagen, wie Schulen zum Teil aussehen von innen. Und wenn wir dann über diese Kleinigkeiten, die ich im Buch ja nenne, an das wirklich große Ganze gehen, dann sind wir sehr schnell auch bei natürlich föderalistischen Strukturen, bei veralteten Lehrplänen, bei veralteten Prüfungsformaten und vor allen Dingen auch bei einer total veralteten Lehramtsausbildung. Und das ist in der Kürze nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was ich kritisiere. Und ehrlicherweise, wenn ich mir den Satz noch erlauben darf, ich unserem Schulsystem auch die Insolvenz erkläre. Und wissen Sie, es ist so wie eine Art Insolvenzverschleppung. Wenn eine Firma eine Insolvenz nicht erkennt oder rauszögert, dann macht man sich strafbar. Mhm. Und ehrlicherweise sind wir im Schulsystem mitten in dem Insolvenzverfahren.
Vielleicht können wir so ein paar Punkte ja mal rausgreifen, die Sie jetzt genannt haben.
Sehr gerne.
Also Sie kritisieren ja diese 45-Minuten-Abschnitte, in denen unterrichtet wird. Was ist da so problematisch daran? Also würden Sie sagen, ein Tag müsste offener gestaltet sein und nicht mit dem Schulgong in 45-Minuten-Einheiten getrennt werden?
Unbedingt. Wenn man mal alleine darüber nachdenkt, wie komplex die Probleme unserer Welt geworden sind, dann kann man Kindern nicht mehr vermitteln, warum sie 45 Minuten lang sich auf ein Thema konzentrieren sollen und gar nicht in die Tiefe kommen, um dann sozusagen in ein neues Themengebiet einzusteigen. Das Gleiche lässt sich übrigens übertragen, ist so ein bisschen Makulatur, dass man sagt, naja, wir haben ja schon die 60 Minuten Stunden oder die 90 Minuten Doppelstunden, aber ehrlicherweise ist doch unsere Welt schon lange nicht mehr in Themengebieten unterteilt oder gar in Fächer unterteilt, sondern alles hängt miteinander irgendwie zusammen. Und
die, das heißt, Sie wollen die Fächer abschaffen, die klassischen, Mathe, Deutsch?
Oh ja, Mathe wäre ich sofort dabei. natürlich gibt es Grundfertigkeiten und Grundwissen, die wir kennen müssen, aber wir müssten deutlich mehr in Themenfeldern arbeiten, um klarzumachen, Problemlagen sind super komplex. Ich glaube auch, dass es daraus sich ergeben würde, dass wenn man eben nicht mehr diese 45-Minuten-Rhythmen hatte, dass man Kinder viel mehr in detektivische Aufgaben schicken könnte. Beispielsweise formuliert man ein Problem und sagt, pass mal auf, um das zu lösen, musst du in ganz viele verschiedene Themen reinschauen. Du darfst die KI befragen, du darfst deine Mutter oder deine Oma befragen, natürlich die Lehrkräfte, den Bürgermeister, wie auch immer, aber versuche, einen Weg zu beschreiben, wie du zu einer Lösung kommst. Das hat einen großen Sinn, weil wir Kindern damit übrigens auch sofort vermitteln, die Welt besteht einfach nur aus Problemen, aber das ist ja kein Thema, dann lösen wir diese Probleme halt. Das heißt, so ein bisschen entzudramatisieren, dass wir in Dauerkrisen leben, fängt ja in der Schule schon an.
Aber ist das dieses offene Modell, wo es etwas freier ist, wo freier geforscht wird, das gibt es doch auch heute schon. Es gibt zum Beispiel im Saarland ja die Ganztagsschulen. Da ist meine Wahrnehmung, dass ja man doch auch in einer etwas offeneren Form auch zum Beispiel am Nachmittag dabei ist zu forschen, Projekte zu machen und aus diesem Raster auszubrechen.
Absolut. Und ich möchte auch gerne dazu sagen, dass es mit Sicherheit, ich würde mal sagen, 300-400 Schulen in unserem Land gibt, die fortschrittliche, super tolle Arbeit und auch experimentell positive Arbeit leisten. Wenn Sie aber überlegen, dass wir 40.000 Schulen haben, reicht es nicht. Und dann muss man auch dazu sagen, die Schulen, die sich auf den Weg machen, Es hängt immer am einzelnen Engagement, auf der Last einzelner Schultern und übrigens auch an Kolleginnen und Kollegen, die sich bewusst gegen den Wind stellen und auch mal Kritik in Kauf nehmen. Das darf aber ja nicht sein, dass ein Kind deswegen gute Bildung erfährt, weil es Glück hat, in einer bestimmten Region geboren zu sein oder eingeschult zu werden, sondern jedes Kind in Deutschland, und wir haben in diesem Jahr, glaube ich, ungefähr 10 Millionen Schülerinnen und Schüler, brauchen doch die gleiche Bildung und die gleichen Chancen, übrigens auch nicht föderal unterteilt. Dazu kommen wir aber ja noch.
Das heißt, Sie würden den Föderalismus tatsächlich abschaffen wollen im Bildungsbereich?
Wissen Sie, Herr Schmieding, das ist ja eine Forderung, die gibt es schon sehr, sehr lange. Und da würde man sagen, es ist ein alter Hut. Nur ich glaube, wir sind sehr gut darin, nur deswegen, weil wir etwas lange kritisieren, das gerne mal einfach in die Ecke zu drängen und zu sagen, lässt sich ja eh nicht ändern. Das ist übrigens auch oft eine politische Argumentation im Sinne von, Mensch Silke, du bist doch Demokrat, du stellst doch wohl nicht den Föderalismus in Frage. Und ehrlicherweise bin ich an dem Punkt, dass ich sage, okay, müssen wir nicht abwägen, ist der Föderalismus als solches im Bildungssystem vorteilhaft oder hemmt er uns? Und ich glaube, um ein Beispiel auch zu bringen, es ist nicht zumutbar, dass, wenn es um künstliche Intelligenz geht, 16 Bundesländer 16 verschiedene Grundrichtlinien für den Umgang mit KI in der Schule auf den Weg bringen. Das ist auch niemand mehr zu erklären. Ich möchte mit Sicherheit keine komplett zentral gesteuerte Regierung, aber um einfach auch mal auf Fragen von Kindern zu antworten, die sagen, warum machen wir das denn eigentlich? Da muss man schon manchmal sagen, wäre es nicht manchmal agiler für unser Land, wenn wir gemeinsam eine Entscheidung treffen und nicht eben 16 Mal unterschiedlich?
Jetzt werden nicht nur Leute im Saarland auch gerade denken, der Föderalismus ist ein hohes Gut. Das ist was Wichtiges. Föderalismus bedeutet ja auch eine gewisse Stärke, eine gewisse eine Abwehrbereitschaft gegenüber Einflüssen von außen. Und Vielfalt bedeutet ja auch Stärke. Also der Föderalismus, den schafft man ja nicht mal so einfach ohne weiteres ab.
Also ich möchte ihn nicht abschaffen. Darum geht es doch, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, dafür ist auch mein demokratisches Bewusstsein und unsere Geschichte präsent genug, um zu sagen, wir haben viele Vorteile. Aber wenn man ganz ehrlich sich selbst gegenüber ist, muss man sagen, wo ist er von Vorteil und wo hemmt er uns? Und natürlich gibt es die Ewigkeitsklausel, die besagt, wir wollen nie wieder eine Machtübernahme Einzelner in unserem Land haben. Und gleichzeitig fordere ich ja auch im Buch, genau deswegen einen Staatsvertrag abzuschließen für Bildung, der Bildung endlich auf die Stufe stellt, wo sie hingehört. Nämlich in gleicher Richtlinie, wie wenn es um Sicherheit geht, wenn es um Energie geht. Da haben wir in Deutschland einheitliche Entscheidungen getroffen. Und das brauchen wir sehr, sehr dringend, um Kinder eben tatsächlich die gleichen Chancen zu bieten.
Silke Müller ist heute unser Gast. Ich sage nochmal den Buchtitel: Schule gegen Kinder, wie ein kaputtes Bildungssystem die Zukunft der nächsten Generation gefährdet. Martin hat uns geschrieben, eine WhatsApp 0681 65 100. Er schreibt, die bildungspädagogischen Ansätze der deutschen Bundesländer sind unterschiedlich, wenn es um das Thema Versetzung geht. Während das Sitzenbleiben in Hamburg komplett und in Berlin teilweise abgeschafft wurde, wird es in Ländern wie Bayern als wichtiges bildungspädagogisches Instrument betrachtet. Ist für Silke Müller die Nichtversetzung eine zweite Chance, eine pädagogische Disziplinarmaßnahme zum Ansporn oder schlichtweg obsolet, weil kontraproduktiv oder sogar schädlich? Frag Martin.
Ich finde diese Frage von Martin absolut wichtig, denn genau das zeigt, dass wir in veralteten Strukturen arbeiten. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter. Die Quote der Schulabbrecher in unserem Land steigt jährlich an. Das zeigt auch, dass wir an den Kindern vorbei arbeiten, dass wir sie nicht mehr erreichen. Und wenn wir permanent diesen Druck aufbauen, der sowieso schon gesellschaftlich auf ihnen lastet und immer sagen, pass mal auf, wenn du dieses Jahresziel nicht erreichst, dann ist ja die Übersetzung davon, du hast es nicht geschafft, du bist zu schlecht, du musst das Ganze nochmal machen. Du wirst aus deinem Klassenverband herausgerissen. Du hast immer das Gefühl, du bist der Versager, du hast gescheitert. Das heißt, ich halte es, diese Selektion, nicht für richtig, sondern sie ist eigentlich Diagnose dafür, dass wir Kinder an der Stelle nicht genügend fördern und fordern, um sie in ihrer Individualität übrigens auch zu begreifen. Und das darf doch nicht in Bayern anders sein als in Hamburg oder wo ich jetzt gerade bin, in Niedersachsen.
Ich frage mich nur gerade, was denn die Alternative ist. Tut man nicht manchmal einer Schülerin, einem Schüler auch einen Gefallen, dass man ihr sagt, probier's doch einfach nochmal, vielleicht ist das ja auch eine Chance für dich.
Absolut. Und Herr Schmieding, da kann ich direkt reingehen, denn das ist ja der Kern des Gedanken auch, wo ich mir sehr, sehr viele Gedanken drum gemacht habe. Ich glaube, dass wir schon ganz falsch ansetzen, wenn wir Kinder permanent nur in eine Vergleichbarkeit pressen. So, wir haben die Klassen, wo die und eine Heimat in der Schule ist mit Sicherheit wichtig. Aber die einzige Unterscheidung ist, sind sie gleich alt und aus welcher Region kommen sie? Und möglicherweise noch die Religionszugehörigkeit und genügend Jungs und Mädchen. Das ist der Entscheider, warum die Kinder in Gruppen eingeteilt werden. Es geht hier aber sehr wenig um Neigungen, um Zugehörigkeiten, um möglicherweise auch Schwächen, die gehören dazu, die gehören im Leben dazu, um für jedes Kind individuelle Förderung zu ermöglichen. Das bedeutet, ja, vielleicht müssen wir mal darüber nachdenken, kann man nicht auch jahrgangsgemischt phasenweise arbeiten, weil sich Kinder gegenseitig super toll unterstützen können und auch befruchten können an der Stelle. Muss man nicht darüber nachdenken, dass man die Kinder sozusagen fördert in ihren Themenschwerpunkten, und müssen wir nicht aufhören mit dieser Vergleichbarkeit am Ende des Jahres? Denn es gibt da ein schönes Bild, was man immer sehr gut aufmalen kann, wo die Hörerinnen und Hörer sich vielleicht jetzt auch wiederfinden. Wenn Sie sich eine Zeichnung vorstellen, da ist eine Giraffe, ein Fisch, ein Bär und ein kleiner Hund. Und davor sitzt ein Lehrer. Und der sagt, so, ihr habt alle die gleiche Aufgabe, klettert so schnell wie möglich auf einen Baum. Da weiß man, dass der Fisch nicht so ganz viele Chancen hat. Das heißt, die Vergleichbarkeit der Aufgaben ist ja einfach nur vermeintlich objektiv. Das ist eigentlich totaler Schwachsinn, was wir da tun. Und davon müssen wir dringend weg.
Wir hören eine nächste Frage, die passt zur Vergleichbarkeit.
Die bis heute gebräuchliche Notenskala wurde in den 30er Jahren eingeführt, zu der Sie eine distanzierte Position einnehmen. In den derzeitigen Berichtszeugnissen sehen Sie aber auch keine wirkliche Alternative. Was wäre Ihr konkreter Vorschlag?
Vielleicht muss man das mal kurz sagen. Also Berichtszeugnisse heißt, es wird sich bemüht um eine verbale Bewertung, eine individuelle Bewertung des Schülers.
Genau. Und mindestens ist diese individuelle Bewertung sicher besser, als die Kinder mit den Noten 1 bis 6 zu belegen. Im Sinne von, du bist eine 1, du bist eine 3, und die immer auch sagt, du bist schlecht oder du bist gut. Das ist eine, ich würde mal sagen, ein Feedback, was uns nicht so viel weiterbringt, was einfach nur tradiert ist. Übrigens auch viele Kinder fordern ja Noten ein, weil sie das so gewohnt sind. Und wenn wir auf die Berichtszeugnisse gucken, muss man aufpassen, dass das nicht verkappte Notenzeugnisse sind. Ich sag mal so, wenn ich Berichtszeugnisse von niedersächsischen Gesamtschulen gelesen habe, dann weiß ich ganz genau, alles klar, nach dem, was da steht, ist das eine 3 in Mathe oder eine 4 in Deutsch.
Das ist wie beim Arbeitszeugnis mit den Codes.
Das heißt, wir müssen als Lösung dahin kommen, dass wir den Kindern wirklich individuelles und brauchbares Feedback geben. Das bedeutet auch, dass ich mit den Kindern beispielsweise Zielgespräche mache, dass ich mich immer mit Lehrern hinsetze, mit den Eltern natürlich auch, aber eben mit den Kindern und darüber spreche, guck mal, das hast du super gemacht. Hier schlage ich vor, dass du auch aus diesem Loch, sozusagen aus dem Tal der Tränen kommst, dass wir vielleicht eine andere Förderung angehen könnten. Und dann braucht es nicht mehr diese unbedingt immer schriftlich darlegbaren Zeugnisse. Ich weiß, dass das ein Riesenfass ist, auch weil Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sagen, ja, aber hallo, woran sollen wir uns denn orientieren? Und dann geht es in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung, dass man einen Menschen kennenlernt, dass man sieht, ey, wie verbal kann der sich ausdrücken? Wie geht der mit Herausforderungen um? Wie geht der mit Problemen um? Und das müssen doch zukünftige Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von ihrem Nachwuchs erwarten können, dass sie sich positionieren. Und das müssen wir den Kindern beibringen.
Ich stelle mir trotzdem die Frage, wenn man die Noten abschafft und ein Stück weit die Vergleichbarkeit, am Ende muss ja doch eine Entscheidung stehen, auf welche Schulform geht jemand oder darf jemand dann auf die Uni? Wer darf denn dann am Ende studieren? Was ist dann mit der sogenannten Hochschulreife? Weil irgendwann muss ja doch die Vergleichbarkeit irgendwie kommen.
Ich glaube nicht, dass es um Vergleichbarkeit geht, sondern ich glaube, dass es darum geht, dem Kind ein Profil zu geben. Im Sinne von, da sind meine Stärken und diese Stärken reichen aus, dass ich jetzt den universitären Teil meiner Bildung, meiner Ausbildung weiter beschreiten kann, oder ich sage, naja, mein Profil zeigt eher, ich möchte jetzt durch Arbeit unterstützen und ich möchte mich in direkter kaufmännischer oder Ausbildungsarbeit, wie auch immer, verwirklichen. Und das, was Sie ansprechen, ist ja ein entscheidender Punkt. Ich glaube, was wir in unserem Bildungssystem sehr oft falsch machen, ist, wir denken Dinge nicht zu Ende und wir haben keine gänzliche Vision. Ich mache mal ein Beispiel. Als wir in Niedersachsen schon vor über 10 Jahren das System der Oberschule eingeführt haben, das heißt Erwachsene aus dem Haupt- und Realschulsystem, um Kindern sozusagen ein individuelleres und nicht so schnell etikettierteres Lernen zu ermöglichen. Heißt, sie bleiben erstmal alle Oberschüler und dann gucken wir, wo sind Stärken und Schwächen mit wieder Profilkursen und so weiter. Da hätte ich mir gewünscht, dass es in der Konsequenz dann auch nicht den Haupt- und Realschulabschluss weitergibt, sondern einen Oberschulabschluss. Das denken wir aber nie zu Ende. Das heißt, ich stelle ja ganz viele Fragen auch zum Bildungsabschlüssen, auch zum Abitur, ob das in dieser Form so beibehalten werden darf oder ob es darum geht, sich am Ende der Schulzeit Profile gegeben zu haben, die sehr klar definierbar sind und die auch zeigen, meine Persönlichkeit, wer bin ich? Das heißt, wir brauchen eine ganz, ganz große Vision und wir brauchen ganz großen Ruck und nicht nur an einigen Stellen.
Klingt sehr sympathisch und menschlich für mich. Kritiker könnten trotzdem sagen, dass am Ende dadurch Abschlüsse entwertet werden. Also wir stehen ja auch im Wettbewerb mit anderen Ländern und deren Schul- und Hochschulabsolventen. Haben Sie keine Angst von einer Abwertung, von einer schleichenden?
Naja, ich glaube, die Abwertung, ich sage nur, wie viel Einser-Abiture wir jetzt mittlerweile in unserem Land haben, die erleben wir übrigens gerade. Mhm. Und das ist auch tatsächlich so, dass wir innerhalb unseres Landes eine Abwertung erleben, dass man ein Abitur in unterschiedlichen Bundesländern nicht miteinander vergleichen kann. Und nicht nur unser Land stellt sich ja die Frage nach einem neuen Bildungssystem oder wenigstens einige, die für Revolution im Bildungsbereich stehen, tun das. Das heißt, insgesamt muss man die Frage stellen, wie stellen wir diesen internationalen Vergleich eigentlich wieder her? Ist es dann wirklich das Abiturzeugnis, das eine Eintrittskarte ist? Oder ist es eher tatsächlich dieses ausgeschriebene Profil, das am Ende des Tages dieses Zeugnis ersetzt, aber vielmehr über eine Fachkraft aussagt? Und ich kann mir vorstellen, dass wir damit sogar Vorreiter werden könnten.
Und die Unis würden möglicherweise, wenn es um die Hochschulreife geht, dann eigene Tests ja auch durchführen können und die Bewerber sich genauer anschauen.
Naja, absolut. Und ich habe es ja anfangs auch gesagt, auch natürlich muss sich in Universitäten einiges ändern, beispielsweise im Lehramtsstudium, das so veraltet ist, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Ich habe das ja nun mal selber erlebt. Ich habe junge Studentinnen und Studenten oder Referendare ausgebildet an meiner Schule und immer erlebt, dass sie mit wenig Kompetenzen und wenig Fähigkeiten kommen, die eigentlich den Anspruch der Gegenwart entsprechen. Das heißt, ein Referendar kann ganz schön geschockt sein, wenn er aus dieser verschulten Ausbildung kommt und plötzlich auf das echte Leben, das mit ganz, ganz vielen individuellen, heterogenen, fröhlichen, kleinen Persönlichkeiten bestückt ist.
Das heißt, die Lehramtsausbildung hat ja bei uns einen ganz starken fachwissenschaftlichen Hintergrund. Viele Leute sagen, das ist auch wichtig, dass ich mich in meinen Fächern auskenne, nur dann kann ich die kompetent unterrichten. Sie sagen aber, dass man das vielleicht ein bisschen zurückschraubt und lieber die Leute ganz früh schon in die Praxis reinwirft.
Naja, ehrlicherweise, und ich glaube, viele Lehrkräfte stimmen mir dazu, jetzt vielleicht nicht die Philologen, aber die stimmen mir zu, dass das Augenwischerei ist. Das heißt, gerade, und da sind wir auch beim Thema KI, gerade in Zeiten von KI kann ich mich sehr schnell belesen machen, wenn ich denn mit der KI reflektiert umgehe. Ich kann mir ein Thema sehr schnell aneignen und ich kann es übrigens auch sehr individuell an eine Klasse mit all den heterogenen Herausforderungen wiederbringen. Das heißt, Wissensvermittlung ist in Tagen wie diesen nicht mehr unsere Schwierigkeit, ich nenne es mal so. Und diese fachliche Ausbildung hindert uns daran, dass wir wirklich gut werden als sogenannte Leader, als Menschen, die Beziehung führen können und die auch tatsächlich eine Vorbildführungsfunktion einnehmen in der Klasse. Kinder brauchen immer mehr Orientierung, die sie in der Gesellschaft nicht mehr bekommen. Auch nicht in den Elternhäusern zum Teil. Wir sagen mal, ja, aber die Eltern müssen. Aber ganz ehrlich, Herr Schmieding, wer sind denn noch die Eltern? Es gibt Wohlstandsverwahrlosung, es gibt sozialen Brennpunkt, es gibt ganz viel Patchwork. Es gibt die Eltern, die sich liebevoll kümmern oder die Eltern, die eben nicht da sind. Das heißt, die Verlässlichkeit des Elternhauses ist schlichtweg nicht mehr gegeben. Mhm. Und wenn Kinder in die Schule kommen, ist das der einzige Ort, an dem wir für den Moment ihrer jungen Lebenszeit die Möglichkeit haben, sie in Beziehung zu bringen, ihnen Orientierung und Richtung zu geben, Moral und Anstand tatsächlich aufzubauen, Werte aufzubauen. Und dafür braucht es ehrlicherweise die besten Persönlichkeiten, die vorne vorstehen, die wirkliche Leader sind, die wirklich Kinder auffangen können und die Beziehung leisten können. Und darauf muss ich doch im Studium vorbereitet werden. Wie ich mit 28 unterschiedlichen Fraggles in der Klasse umgehe, wie ich sie alle erreiche, welche Maßnahmen ich ergreifen kann. Und davon darf ich nicht abgeschreckt werden, dass mein Leben eigentlich daraus besteht, im beruflichen Alltag Probleme zu lösen.
In dem Buch steht der schöne Satz zum Thema KI dann in diesem Zusammenhang. Hier zeigt sich, ob wir Kinder darauf vorbereiten, kluge Fragen an Maschinen zu stellen, aber vor allem, ob sie lernen, Menschen zu bleiben, ja, schreiben Sie. Also das ist das, was Sie meinen in diesem Kontext, Menschen zu bleiben. Das ist auch möglicherweise das, was wir uns zumindest irgendwie so einreden können. Da sind wir der Maschine noch überlegen.
Ich glaube, Sie treffen einen ganz zentralen Punkt, den auch viele, viele Menschen beschäftigt, so nach dem Motto, wenn die KI jetzt immer besser wird, was unterscheidet uns
davon? Was sollen wir denn überhaupt lernen?
Absolut. Und das ist genau das, was ja in der Schule ansetzt. Ich habe eben gesagt, dass der eine Bereich, das nennen wir mal, weil jeder diesen Begriff noch versteht, Unterricht müsste daraus bestehen, dass Kinder vor Problemlagen gesetzt werden, die sie detektivisch lösen. Der andere Teil, der mir total wichtig ist, ist permanent mit Kindern in Dilemmata zu arbeiten. Sie quasi vor ausweglose Situationen zu stellen und zu sagen, du musst eine Entscheidung treffen, sprich das Abbild vom Leben. Weil Kinder dann befähigt werden, Gewissensentscheidungen zu treffen, Emotionen und Empathie zu zeigen, Respekt und Toleranz mal neu zu definieren. Und das ist doch genau der Punkt, der uns für immer von der KI unterscheidet. Wir sind Menschen mit Geschichte. Wir haben Erfahrungen, aus denen wir ableiten. Manchmal gut, manchmal schlecht, was unser weiteres Leben angeht. Wir haben echte Emotionen und simulieren nicht angepasst. Und wir sind füreinander da und können echte Orientierung und Vorbilder sein. Und wir können uns übrigens auch ganz, ganz menschlich in den Arm nehmen. Hm. Und ich glaube, diese Unterscheidung müssen wir in der Schule platzieren. Genau da muss klar werden, KI ist ein cooles Werkzeug, das kann mich sehr unterstützen. Mein Mann sitzt jetzt, wo ich hier im Radio sitze, gerade vor der KI und arbeitet an einem Bildbearbeitungsprogramm. Das heißt, das müssen wir lernen, dass das funktioniert, aber das müssen wir den Kindern sehr früh vermitteln.
Patricia hat uns geschrieben, Fragen an den Autor @sr.de. Was hält Silke Müller von Hausaufgaben? Ist da nicht häufig der Schaden viel höher als der Nutzen, wenn man an Qual, Verwerfungen, Strafen denkt, an unzählige Nachhilfestunden, die diese mitunter mit sich bringen, auch eine gewisse Betrugskultur, Abschreiben, Lügen? Ist es nicht sowieso auch ein Symptom eines unzulänglichen Systems, das nur unter der zusätzlichen Beschulung in Form von Nachhilfestunden, ganze Institute leben davon, so aufrechterhalten werden kann und am Ende zum zweifelhaften Erfolg führt, schreibt uns Patricia.
Ich hätte Patricia als Co-Autorin nehmen sollen, weil sie trifft einen Kern. Und ich fange mal mit einer Anekdote an aus meiner Kindheit. Hausaufgaben habe ich so mittel gemocht und möglicherweise habe ich sie sehr oft im Bus auf dem Schulweg gemacht und ich habe sie abgeschrieben. Aber ich habe sie abgeschrieben, also in meinem Hirn ist noch irgendwas passiert und vielleicht habe ich noch irgendwie Veränderungen eingebaut, dass das nicht so auffällig ist. Aber Gott sei Dank kriegen meine Eltern das jetzt nicht mit. Ich habe möglicherweise nicht so viele Hausaufgaben zu Hause gemacht, weil ich sie gehasst habe, damals schon. Ich hatte Glück, dass ich trotzdem einigermaßen gut durch die Schulzeit gekommen bin. Wenn man Hausaufgaben in Zeiten von diesen hier betrachtet, wo es übrigens auch KI gibt und wo statistisch gesehen, die GYM-Studie hat es im letzten Jahr erhoben, über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler jede Woche KI zur Anfertigung von Hausaufgaben nutzt, dann wäre das mein Erlebnis gewesen, wo ich gesagt habe, ich feiere die KI so sehr, ich hätte sie nur noch genutzt mit dem Problem, ich hätte dann nicht mal mehr abgeschrieben und gar nichts mehr gewusst. Und dann hätte ich auch noch gewusst, bei welcher Lehrkraft ich das hätte abgeben können, ohne dass die das checkt. Und das wären die meisten gewesen. So geht es den Kindern noch heutzutage auch. Und wenn man jetzt guckt, was ist denn der Wert der Hausaufgaben, dann sage ich sehr deutlich, Hausaufgaben im ursprünglichen Sinne, wie wir sie noch kennen, mit Mach das Mathepäckchen 1a bis d und 2c bis irgendwas, die gehören abgeschafft. Das ist Chancen, nicht chancengleich. Wenn man übrigens etwas in der Schule schon nicht verstanden hat und niemand hat, der das zu Hause nochmal erklärt, wobei das nicht Aufgabe der Eltern ist, das nachträglich zu machen, dann bringt es nichts. Wo ich schon viel von halte, ist, wenn man diese detektivischen Aufgaben vielleicht sagt, wenn du Bock hast, mach das in deiner Freizeit weiter. Vielleicht kann man auch mal den Erwartungsdruck erhöhen und sagen, du musst mal über den Horizont Schule heraus etwas erarbeiten. Und dann kann ich wieder anfangen und zu sagen, Leute, Leistung bedeutet auch, sich einzusetzen über Stunde 1 bis 6 hinaus. Das heißt, das ist super wichtig, dass wir in solche Formen kommen. Aber weg von den klassischen Hausaufgaben, das ist totaler Blödsinn, dass wir daran festhalten.
Wobei jetzt einige Kritiker vermutlich sagen würden, gerade wenn es um Mathe geht, um Kopfrechnen lernen, da brauche ich doch einen Drill. Da tut das doch auch gut, wenn ich zu Hause mich mal hinsetze und 50 mal, was weiß ich, 3 mal 5, 4 mal 7 durchrechne, brauche ich das nicht manchmal auch diesen Drill, sage ich jetzt einfach mal als
ja, aber Advocatus das bedeutet, Diabol. Absolut, absolut, aber es bedeutet, dass ich natürlich auch verstanden habe, was ich da überhaupt tue. Das heißt, wenn ich das sowieso nicht konnte und ich bin das beste Beispiel, weil ich hack ja immer gerne auch auf meinen Vorträgen auf Mathe rum, weil es bei mir einfach nicht geklappt hat, dann sage ich immer gerne dazu, ey, ich hätte übrigens mit jedem Mathe-Influencer möglicherweise besser Mathe gelernt als in der eigenen Schule, weil es kreativer ist und lustiger ist. Und ich sage ja nicht, dass die Kinder, wenn sie mittags oder nachmittags aus der Schule kommen, also doch, sie sollen Freizeit und Freiheit genießen dürfen, aber ich sage ja nicht, dass sie sich nicht kreativ mit Lern und wirklich Lerninhalten auseinandersetzen sollen. Aber auch da muss der Ansatz ein anderer sein. Und da kommt übrigens KI ins Spiel. Wenn ich die Aufgabe stellen würde und sage, pass mal auf, fordere mal die KI heraus und sag mal, sie soll dir ein Thema, das du nicht verstanden hast, beibringen und dann individuelle Aufgaben machen und erkläre mir mal in der Schule, was die KI besser gemacht hat als ich als Lehrer, weil du es jetzt verstanden hast. Ich glaube, da hätten Schüler wieder Bock drauf, dass sie sagen, super, ich kann mal meinem Lehrer zeigen, warum er überhaupt nichts kann.
Könnte es natürlich unangenehm für den Lehrer werden. Jetzt bin ich vorhin hellhörig geworden, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, dass also schon heute täglich, wenn es um Referate, Hausaufgaben, sowas geht, dass da einfach KI eingesetzt wird. Und irgendwie, ich mag es nicht so gerne glauben. Können Lehrer das denn nicht zurückverfolgen? Also Lehrer sagen doch oft, sie könnten eigentlich mit Tools schon erkennen, ob für ein Referat, ob für einen Text, ob für eine Hausaufgabe KI eingesetzt wurde. Sind die tatsächlich machtlos?
los, die Lehrer?
Also an der Stelle würde ich sagen, liebe Schülerinnen und Schüler, wenn ihr zuhört oder das nachhört, lasst euch kein X für ein U vormachen. Nein, es geht nicht. Das heißt, es wird ja damit beworben, dass man sagt, es gibt die Metalldetektoren, um Gottes Willen, die KI-Detektoren, die aufdecken können, ob etwas KI produziert ist oder nicht. Vielleicht gibt es so ein bisschen Hinweise, wenn man mal drauf achtet, eine KI schreibt sehr, sehr gerne, wenn man nicht genau promptet mit Bindestrichen und so weiter. Aber das heißt auch nicht, dass nicht jemand anders gerne mit Bindestrichen schreibt. Das heißt, nein, es gibt derzeit kein Tool, das sozusagen darstellt, dass es mit KI produziert. Und aus meiner Sicht, Herr Schmieding, wäre das auch der falsche Ansatz. Ich kann nicht einerseits sagen, du kannst die KI als Assistent nutzen, und andererseits in der Schule wieder das Gefühl geben, wenn du sie nutzt, bist du ein Betrüger. Denn das tun wir. Und die Forderung gibt es zum Teil im Sinne von, ja, aber man muss die KI im Deutschunterricht verbieten und so weiter. Ja, ich glaube, wir müssen den Kindern Lesen vermitteln. Wichtiger denn je. Wir müssen ihnen natürlich Schreiben vermitteln, um damit auch Dinge auszudrücken, die ich ausdrücken möchte. Aber ich kann die KI, die ein weltweites Phänomen ist und die, oder nicht mal mehr Phänomen, die einfach auf der Tanzfläche ist und nie wieder weggeht, sondern sich weiterentwickelt, doch nicht ausschließen. Und wenn man das tut, finde ich das sehr fahrlässig. Und das sage nicht nur ich aus einem Gefühl heraus, sondern beispielsweise die KI-Expertin Professorin Dr. Doris Wessels, die an der Hochschule in Kiel lehrt, warnt immer davor zu sagen, ey, ich setze so einen Detektor ein. Das funktioniert einfach nicht.
Wir hören eine nächste Frage.
Meiner Meinung nach kann unser Bildungs- bzw. Schulsystem nur funktionieren, wenn unsere Kinder der neuen Mitbürger der deutschen Sprache mächtig sind. Unsere Lehrer sind wegen des Sprachgewirrs überfordert und der Unterricht ist oft sehr schwierig. Vielen Dank.
Frau Müller, wie haben Sie das auch als Lehrerin wahrgenommen?
Naja, es trifft einen Kern. Ne? Also wir haben tatsächlich gar nicht ein Problem, sondern eine Herausforderung. Wenn man Schule im Punkt Migration beobachtet, dann sieht man ja oft Gesellschaft im Kleinen, mit dem Unterschied, dass Kinder die Probleme für sich wie selbstverständlich und die Herausforderung annehmen und lösen, was wir in der Gesellschaft nicht tun. Wir betrachten ganz viele Dinge als unlösbar. Und wenn Kinder, die Sprache nicht sprechen, in den Pausen mit Kindern, ja, deutschen Kindern, sage ich es mal so, spielen, dann ist es trotzdem herrlich zu beobachten, wie sie sich mit Händen und Füßen unterhalten und Entscheidungen treffen. Also ich sag mal so, das Menschliche an sich ist leicht zu überwinden. Und gleichzeitig ist Sprache natürlich auch verbindend und gehört auch zur Wissensvermittlung. Jetzt kann ich nicht ändern, dass wir in Zeiten der Migration sind und mit Sicherheit auch davon nie wieder weggehen, dass es Kinder gibt, die in die Schule kommen, die Sprache nicht sprechen. Oder übrigens auch, das gilt auch für die deutschen Kinder, die teilweise in die weiterführenden Schulen kommen und nicht richtig lesen können. Das ist alles ein Problem. Und da muss ich sagen, hilft beispielsweise übrigens auch künstliche Intelligenz durch ganz, ganz viele tolle Programme, wo man sagt, man kann bilingual arbeiten. Die Kinder kriegen auch Inhalte in ihrer Sprache erstmal mit. Sie haben ganz tolle individuelle Sprachlernprogramme plötzlich, wo sie schneller und individueller unsere Muttersprache lernen dürfen. Das heißt, es gibt mittlerweile Lösbarkeit. Und ich betrachte das eben nicht als ein politisch gemachtes Problem. Und ich würde auch davor warnen, dass man sagt, man muss Kinder durch einen Sprachkurs zwingen, bevor sie in die Schule gehen dürfen. Denn Schule ist mehr als eben Wissensaufnahme. Schule ist auch ganz viel Integration auf menschlicher Basis. Und das müssen Kinder sehr, sehr schnell erleben dürfen.
Vor allen Dingen, weil Sie eben gesagt hatten, man soll in der Schule ja auch sowas lernen, wie vielleicht führen oder Absolut. Beziehungen pflegen. Es könnte ja auch eine Chance für die Kinder sein, die es ein bisschen leichter haben, dass sie die etwas Schwächeren mit anleiten oder mitnehmen. Aber vielleicht klingt das jetzt auch zu romantisch.
Aber ich glaube, diesen romantischen Gedanken müssen wir uns erlauben dürfen und müssen wir auch nachverfolgen. Denn darum geht es ja, wenn wir über Menschlichkeit und menschliche Beziehungen nachdenken, die in unserer Gesellschaft eben immer mehr auseinanderbrechen. Und unsere Aufgabe ist es doch, demokratisch und friedfertig wieder zusammenzuführen. Das bedeutet auch, möglichst früh unterschiedliche Kulturen zusammenzubringen, dass die Kinder ein Grundverständnis füreinander entwickeln, aber auch in der Lage sind, neue Kulturen zu integrieren oder vielleicht sogar einen ganz, ganz neuen Kulturbegriff irgendwann zu schaffen. Ja, wir sind multikulturell und ja, wir sind eine bunte Gesellschaft. Dann lass uns doch das Beste von allen nehmen und das machen Kinder ganz wunderbar vor.
Claudi hat uns geschrieben. Sie schreibt, wäre es nicht sinnvoller, die Kinder zu motivieren, lernen zu wollen und individuell ihrem Alter entsprechend später zu fördern, anstatt bereits in der Grundschule Tablets einzuführen und damit den Boden für Fantasieentwicklung vollkommen zu blockieren? Auch frage ich mich heute umso mehr, warum Kinder nur noch was lernen können, wenn sie eine Belohnung dafür bekommen, ein Sternchen, Smiley und so weiter. Fördern wir damit nicht gerade die Abstumpfung des Engagements? Schreibt Claudi. Wie ist Ihre Sicht auf das Thema?
Ich kriege hier irgendwie heute ganz viele Co-Autoren, weil die sozusagen auch meine Gedanken einfach weiterführen.
Wobei eine sehr nachdenkliche Stimme zum Thema Tablets. Ne?
Also absolut, und die kommt jetzt auch und die möchte ich auch gerne beantworten. Ich war vor noch gar nicht allzu langer Zeit auf einem Vortrag in einer Gemeinde bei mir in der Region. Und dort wurde gesagt, dass die Kinder ab der ersten Klasse ein von der Gemeinde finanziertes Tablet bekommen. Und ich war schockiert. Denn Tablets in der Grundschule haben allenfalls dann etwas zu suchen, wenn ich sie als Lehrer mal kurz für ein beschränkten Zeitraum einsetze, aber nicht in den eigenen Händen der Kinder. Das heißt, weder ein Smartphone noch ein Tablet darf in die Hände von Kindern im Sinne eines eigenen Besitzes geraten. Ich glaube, wir können Technik nicht gänzlich ausschalten und das wollen wir auch gar nicht, und müssen die Kinder von Klasse 1 an digitale Bildung heranführen. Ich bin ja auch für einen ganzen Tag Digital Literacy Training, nenne ich es, also Digitalkunde in der Woche, darauf kommen wir vielleicht noch, aber eben nicht mit den eigenen Endgeräten. Das sehe ich absolut so, und das darf nicht passieren, dass wir Kindern das Gefühl geben, nur durch Technik können sie lernen. Und damit hängt auch zusammen, dass wenn man über die Motivation nachdenkt und wenn ich beispielsweise Kindern sage, ich stelle ihnen die Detektivaufgabe oder ich mache diese Gewissensaufgabe und sie kommen zu einem Entschluss und sie kommen zu einer Lösung oder sie können auch mal scheitern, ohne dass es Ärger gibt. Was glauben Sie, wie viel intrinsische Motivation darin steckt und Kinder überhaupt gar keinen Bonbon oder Sticker haben wollen, sondern weil sie sich einfach großartig fühlen, dass sie eine Lösung herbeigeführt haben.
Ich finde es hochinteressant, dass Sie also diese differenzierte Position haben, weil grundsätzlich Sie der Digitalisierung ja sehr optimistisch gegenüberstehen. Das spürt man in dem Buch. Trotzdem sind Sie da auch vorsichtig. Heißt es, Sie haben auch Sympathie für dieses Social-Media-Verbot ab bis 16 Jahre, was wir jetzt in Australien gehört haben und was vermutlich auch in Großbritannien es geben wird? Oder sind das die falschen Wege, diese Form der Restriktion?
Also ich versuche das mal so zu beantworten, dass ich glaube, dass wir sehr gut in Schlagzeilendiskussionen sind, aber schlecht sind in differenzierter Diskussion. Denn gerade wenn es um das Social-Media-Verbot geht, und dazu muss man einmal sagen, Sie wissen, ich bin Digitalbotschafterin Niedersachsen. Ich habe eine ganz digitale Schule geleitet und auch aufgebaut. Und ich glaube, dass wir Kinder unbedingt gute digitale Bildung bieten müssen. Übrigens findet das auch im Lehramtsstudium nicht statt und auch in der Schule noch denkbar schlecht statt. Trotzdem braucht es einen super differenzierten Blick. Denn wenn wir über Digitales sprechen, vermischen wir Dinge. Digitale Geräte an sich sind ja erstmal nicht schlecht. Social Media aber, wie es der Name schon sagt, führt dazu, dass das gar nicht mehr was mit schulischer Bildung zu tun hat, sondern einfach mit Menschlichkeit im Netz oder eben Unmenschlichkeit im Netz. Und wenn wir über Verbotsdebatten sprechen, dann müssen die sauber und differenziert geführt werden. Das heißt, ja, ich bin dafür, eine Altersgrenze einzuführen, genauso wie beim Autofahren, beim wie lange ich rausgehen darf auf eine Dorffeier oder Alkohol oder. Können wir ganz viele Vergleiche finden. Ob 16 das richtige Alter ist, ob 14 das ist, mindestens braucht es hier eine Altersgrenze, übrigens auch als Orientierung für die ganze Gesellschaft. Das heißt aber nicht, dass vorher keine Vorbereitung stattfinden muss. Natürlich müssen Kinder, wenn sie das erste Mal ein Social-Media-Account haben dürfen, genau wissen, wo liegen die Chancen, wo liegen die Gefahren, was ist mit meinem Datenschutz, wie muss ich mit anderen im Netz menschlich umgehen. Das heißt, das muss doch gelernt werden und das muss selbstverständlich auch in der Schule gelehrt werden. Und das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, heißt Verbot, heißt nicht, dass wir nicht umso mehr Wert auf Medienkompetenzaufbau in der Schule legen müssen.
Christian Hoffmann hat uns geschrieben und er nimmt Bezug auf unser Gespräch über das Fach Mathe. Er schreibt, bin sehr verwundert über das permanente Mathe-Bashing. War nicht eine der Hauptanliegen der Autorin, eine Form von Vermitteln der Interdisziplinarität. Mathe ist eben nicht gerade nur Rechnen, sondern das Verstehen, Analysieren und Abstrahieren von komplexen Fragestellungen. Und genau das ist heute wichtiger denn je und Teil jeder Fachrichtung. Die Frage oder die Bemerkung von Christian.
Ich bin Christian sehr dankbar, so komme ich vielleicht ein bisschen aus der Ecke heraus. Also, dass ich persönlich Mathe nicht so gerne mag und viele, die mich kennen, würden das bestätigen und sagen, lass du das mal mit dem Rechnen lieber sein, das wird nichts. Aber selbstverständlich, Herr Christian, recht, und das ist natürlich auch genau der Ansatz, der mir wichtig ist. Ich wurde vor kurzem gefragt, weil in Niedersachsen ein Vorstoß in den Medien plötzlich kam, dass schriftliches Dividieren abgeschafft werden soll in der Grundschule. Das ist so nicht ganz richtig, sondern das Teil schriftliche Dividieren bleibt und das schriftliche Dividieren wird etwas nach hinten versetzt, um den Kindern mehr Verständnis zu ermöglichen. Und da sind wir übrigens bei einem bestimmten Punkt. Ich glaube, dass mathematisches Verständnis im Sinne von Transferdenken, logisches Denken, abschätzendes Denken, prüfendes Denken unglaublich wichtig ist. In Zeiten von KI muss ich übrigens prüfen können. Ich brauche eine Grundbildung, um zu wissen, okay, ist 4 mal 4 jetzt 20 oder kann da irgendwas nicht stimmen? Das heißt, natürlich brauche ich eine Grundkenntnis. Logisch denken zu können, das sind all die Strategien, die im Mathematikunterricht aufgerufen werden. Es geht mir darum, dass wir genau diesen interdisziplinären Ansatz haben und sagen, okay, Mathe ist eine, wenn wir es so wollen, Naturwissenschaft, die ganz, ganz viele Phänomene bedingt, ganz viele Phänomene erklärt und die mir im Leben, ob beim Einkaufen oder bei der Gehaltsabrechnung, super cool weiterhilft. Es muss nur ein anderer Ansatz sein, als diese Mathe-Angst, die sehr schnell durch das alte, verschulte System entsteht, schafft.
Mhm. Christian Hoffmann, der offenbar am Institut für Theoretische Physik hier an der Uni des Saarlandes arbeitet, ergänzt noch.
Verstehe ich auch gar nicht.
Er hat noch eine Frage, die passt dazu. Also er beobachtet, dass in den letzten 30 Jahren der Stoffumfang und das Anspruchsniveau im Physikstudium massiv reduziert werden musste, um überhaupt noch Studenten zu bekommen. Auch die Ansprüche in einer IT-Grundausbildung für Physikstudenten hat sich seit 15 Jahren massiv reduzieren müssen, weil die Fähigkeiten immer geringer werden, schreibt Christian. Worin sieht Silke Müller den Grund darin? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich beobachte das auch und das ist auch eine große Sorge, denn was ich aus der eigenen Schulpraxis sagen kann, Naturwissenschaften gehören per se, glaube ich, noch nie zu den beliebtesten Fächern. Da frage ich mich, warum ist das eigentlich so und warum wählen wir einen so falschen Ansatz? Weil eigentlich ist doch cool, wenn man Kindern sagen würde, hey, guck mal, coole Experimente, wie wir die Welt anders erklären können. Man könnte das ja ganz spannend aufbauen, wie tolle Wissenssendungen im Fernsehen beispielsweise. Ich sag nur Stichwort Tobi Krell, also Checker Tobi und so weiter, die Phänomene einfach ganz anders vermitteln. Denn gerade die Naturwissenschaften sind ja elementar wichtig und diesen Leistungsabfall beobachte ich auch. Und auch das niedrige Anspruchsniveau. Was man oft an Schulen erlebt, ist, es muss was gekürzt werden. Ja, dann ist es halt nicht eine oder zwei Stunden Naturwissenschaft, dann macht man halt nur noch eine Stunde Naturwissenschaft. Es gibt immer weniger Lehrkräfte, es sind Mangelfach, Physik, Chemie, die von Lehrkräften vermittelt werden. Da denke ich oft drüber nach, wie wäre es denn, wenn Menschen wie Christian zum Beispiel, die echt Ahnung haben von bestimmten Bereichen, die sich als Allianzen von der Universität dann freigestellt, zur Verfügung stellen und sich mal online in einen ganzen achten Jahrgang zuschalten und sagen, ich erkläre euch mal aus meiner wissenschaftlichen Sicht ein echt cooles Phänomen, wo die Kinder super begeistert werden. Das heißt, ich glaube, wir müssen ganz andere Ansätze finden, um Werbung für diesen Fächerverbund Naturwissenschaft zu machen und zu sagen, ey, wisst ihr eigentlich, wie geil das ist, was wir da tun? Und das tun wir eben nicht.
Wir hören eine nächste Frage.
Ich kenne einen Fall, bei dem Lehrer eines Gymnasiums eine Klasse nicht übernehmen wollten, aber nicht wegen der Schüler, sondern wegen der Eltern. Daher meine Frage, wie haben sich Elternschaft und Schülerschaft in den letzten 50 Jahren verändert?
Frau Müller.
Das ist ein großer Appell an alle Eltern, dass sie bitte Schule wieder vertrauen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, denn ich habe das selber in all meinen Jahren sehr, sehr oft erlebt. Dass zum Beispiel auch mein Telefon als Schulleiterin klingelte, ein Elternteil dran war und relativ unreflektiert gesagt hat, also wissen Sie, was heute im Matheunterricht die Lehrerin wieder mit meinem Kind gemacht hat. Da habe ich immer gesagt, hey, waren Sie selber dabei und Sie hören doch die Stimme eines Kindes und Sie waren doch auch mal Kind. Ja, Kinder fühlen sich ungerecht behandelt und das wird es auch immer so geben. Aber es hat sich sehr viel gewandelt, dass Eltern nicht nur Eltern sind, sondern Anwälte ihres Kindes, die sofort wirklich wie ein Löwe vor dem Kind stehen. Es ist auch in Ordnung, die Kinder zu verteidigen. Aber Eltern müssen Vorbild sein und sagen, man muss immer zwei Seiten einer Geschichte hören. Und im Zweifel treffen Schulen und Lehrkräfte natürlich auch Entscheidungen, die pädagogisch notwendig sind. Und natürlich ist es auch in Ordnung, das Kind mal zu unterstützen und zu sagen, naja, aber dieses Ungerechtigkeitsgefühl kriegen wir zu Hause nicht mit. Nur Eltern sollten Vermittler sein und nicht Positionsnehmer sein. Und das Zweite ist, wenn ich sage, Schulen vertrauen. Sie vertrauen doch, liebe Eltern, ihre Kinder den Schulen an für eine ganz, ganz lange Zeit. Und die Menschen, die im Schulsystem arbeiten, eingeschlossen Sekretärinnen, Hausmeister und alle da sind, in der Regel arbeiten sie für die Kinder und nicht gegen die Kinder. Das System arbeitet gegen die Kinder, nicht die Menschen. Und was diese Menschen brauchen in einem wirklich maroden, ruinenhaft geführten Betrieb, brauchen sie Unterstützung von außen und brauchen sie Zusprache. Das heißt, wenn sie das nächste Mal überlegen, zum Telefon zu greifen, lassen den Hörer mal liegen und lassen wir eine Nacht vergehen. Das räumt schon oft ganz vieles wieder auf.
Andererseits spielen die Eltern, ich sag mal, in ihrer Vision der Schule der Zukunft ja schon auch nochmal eine bedeutendere Rolle, wenn ich das richtig verstehe. Also Eltern sollen sich ja eigentlich einmischen und sollen mitwirken an diesem Schulleben.
Ja, ich glaube, dass Schule derzeit ein, wir nennen es immer ein demokratisches System und wir haben auch Erlasse zur Demokratiebildung, aber aus meiner Sicht ist Schule im Moment ein höchst undemokratisches System, weil die ganzen Gremien arbeiten teilweise so ein bisschen Schönfärberei und man kommt zusammen, man diskutiert, aber an vielen Schulen werden echte Entscheidungen gar nicht getroffen und gar nicht umgesetzt und Schulentwicklung in der Form findet nicht statt. Ich glaube, dass wir eine Schulfamilie sein müssen und das meine ich sehr ernst, auch diesen Begriff meine ich sehr ernst. Eltern müssen für ihre Kinder da sein und die müssen zu Hause Vorbild so weiterleben, wie die Kinder das im besten Fall in der Schule erleben. Eltern sollten sich auch beteiligen, das heißt auch an den ganz profanen Schulfesten mit dabei sein und ihren Kindern damit symbolisieren, hey, das ist ein cooler Ort und das ist der tollste Ort Schule, den man sich vorstellen kann. Und wenn es manchmal darum geht, vielleicht auch sich einzusetzen für die Gestaltung eines Klassenraums oder übrigens auch politisch Druck zu machen. Ich würde mir so sehr wünschen, dass Eltern auf die Straße gehen und sagen, Entschuldigung, was machen Sie systematisch mit unseren Kindern hier? Wir wollen, dass unsere Kinder anders gefördert werden. Das heißt, die Stimme der Eltern ist unfassbar wichtig. Aber eben auch zum Schulträger gehört für mich auch Schulaufsicht. Es gehören alle Mitarbeitenden und alle, die Kinder im Grunde genommen begleiten.
Wir hören an die nächste Frage.
Ja, es ist jetzt mehrfach wiederholt der Begriff der KI gefallen, die in den Schulunterricht integriert werden soll. Meine Frage ist, wie kann man vernünftig mit KI umgehen, wenn man die reale Welt eigentlich nicht kennt? Weil Frau Müller meinte auch, dass die Schule als Wissensvermittler vielleicht überholt sei. Aber wenn ich keine Wissensvermittlung habe, keinen Rahmen, in den ich Dinge einordnen kann und die Realität nicht kenne, wie soll ich dann beurteilen, ob die KI mir valide Ergebnisse liefert.
Der spannende Punkt.
Absolut. Und ich meine mit Wissensvermittlung, dass sie sozusagen auf den Prüfstand gehört, auch auf keinen Fall, dass wir kein Wissen und keine Bildung mehr vermitteln. Wir haben immer noch den Bildungs- und Erziehungsauftrag, der unabhängig davon, dass das ganze andere System veraltet ist, bleiben sollte. Und selbstverständlich müssen wir, und das ist der zentrale Punkt, der gerade angesprochen wurde, Wissen dahingehend vermitteln, dass er uns befähigt, die KI in Frage zu stellen. Ich muss doch ein historisches Wissen haben, was wichtiger ist als je zuvor, um übrigens politische, aber auch gesellschaftliche Entwicklung einordnen zu können. Wenn ich nichts mehr über den Holocaust weiß, wenn ich nichts mehr über den Nationalsozialismus oder die Entstehung von Kriegen weiß, dann habe ich kein Gespür dafür, wie unsere Gesellschaft gerade auf der Kippe steht. Ich muss gewisse Allgemeinbildungskenntnisse haben, um Dinge prüfen und bewerten zu können. Das heißt, ich muss ja den Kindern von klein auf an vermitteln, du musst die KI immer hinterfragen, aber dann brauchen sie auch die Möglichkeiten, wie sie hinterfragen und wie sie die KI prüfen. Und das ist, glaube ich, zentral. Das bedeutet aber auch, dass wir angesichts völlig überfrachteter Lehrpläne und immer neuer Forderungen von noch mehr neuen Fächern, was totaler Blödsinn ist, reduzieren müssen und mal neu definieren müssen, welche Kompetenzen sind jetzt wichtig, was müssen Kinder wirklich noch wissen, um Bestand zu haben in dieser realen Welt, um diese reale Welt sofort einschätzen und agil überblicken zu können, um KI wirklich nur als Helfer und Assistent zu nutzen, aber mich nicht von ihr überhören zu lassen. Dazu gehört übrigens auch, dass Lehrkräfte ganz schnell durch verpflichtende KI-Fortbildung, es tut mir jetzt das Wort gezwungen werden leid, aber genau so meine ich es, denn es geht auch nicht darum, dass in der eigenen Filterblase KI-Fortbildung nur von Lehrkräften vermittelt werden, sondern da müssen schon Fachleute ran, die uns erstmal ein Grundverständnis für KI vermitteln und das aufbauen.
Eben fiel der Begriff Realität, also dass der Realitätsabgleich erfolgt. Dazu passt diese Frage von Dr. Peter Zeeb. Er schreibt, er sieht dieses Problem, Lehrer sind im Normalfall Menschen, die ihr ganzes Leben im System Schule verbringen und nie die Arbeitswelt außerhalb des Schulsystems kennenlernen. Sie gehen als Kind in die Schule, dann studieren sie und dann gehen sie als Lehrer oder Lehrerin zurück in die Schule. Dieses Problem ist verursacht durch das Beamtenrecht, das den Wechsel zwischen Staatsdienst und Wirtschaft erschwert. Die Anforderung des Schulsystems, die ein spezielles Studium erfordert, mit dem man außerhalb des Schulsystems nichts anfangen kann. Wie denkt Frau Müller darüber? Fragt Peter Zeeb.
Ich setze ein großes Ausrufezeichen dahinter und beschreibe ja auch das in meinem Buch. Und zwar ist das aus zwei Seiten betrachtet. Ich glaube, dass Lehrkräfte zwingend in die freie Wirtschaft müssten und auch mal das reale, also natürlich ist Lehramt auch ein reales Berufsleben, um Gottes Willen. Manche Menschen von außen, die nur in der Wirtschaft arbeiten, haben auch keine Ahnung, wie das System Schule eigentlich wirklich heute funktioniert. Aber andersrum eben auch. Und ich glaube, die Ansprüche unserer Gesellschaft zeigen sich eben nicht in der Filterblase Schule, sondern eher in den realen Problemen, die wir gerade in der Gesellschaft und auch wirtschaftlich erleben. Und es täte einer Lehrkraft gut, wenn ich nicht nur Kinder in ein Praktikum gehen, sondern auch Lehrkräfte sagen, ich brauche einen Eindruck, wo meine Kinder übrigens später mal arbeiten werden. Und das ist extrem wichtig. Und die zweite Seite der Medaille, ich unterstelle ja auch auf der kultusministeriellen Personenbesetzung, dass wenig fachpraktische Kenntnisse da sind. Und ich glaube, darum geht es nicht, dass ein Kultuspolitiker sich immer nur auf Schulbesuche begibt und wirklich gute und wichtige Fotos macht und Pressearbeit. Ja, es ist wichtig, das nach außen zu zeigen. Aber ehrlicherweise wäre es mal ganz ohne Kamera, 2-3 Wochen mitzulaufen und in den Unterricht zu gehen und den phasenweise zu betreuen, zu begleiten und wirklich zu wissen, was bedeutet eigentlich Schule von heute, auch extrem wichtig. Das heißt, Praxisbezug ist für alle Seiten der Medaille unglaublich wichtig.
Was ist mit dem Beamtenstatus? Der Lehrerjob ist ja auch deswegen noch attraktiv für viele, weil es den eben gibt. Aber auf der anderen Seite ist die Durchlässigkeit Richtung Wirtschaft nicht unbedingt darin angelegt.
Ja, es ist nicht nur die Durchlässigkeit Richtung Wirtschaft, sondern es behindert auch manchmal echte Personalentwicklung, muss man an der Stelle sagen. Und ich bin, also ich habe natürlich die Vorteile des Beamtentums total freudig erfahren. Ich bin ja selber Beamtin und gleichzeitig ist mein Mann in der freien Wirtschaft und noch dazu selbstständig und mit ganz anderen Problemlagen befasst. Und ich glaube, die Beamtenblase ist A zu groß und B muss man sich darüber Gedanken machen, ob sie gerade in der Schule richtig ist. Ja, Lehrkräfte brauchen aufgrund vieler Anfeindungen, übrigens mittlerweile ja auch Anfeindungen von politischen Parteien, zum Teil rechtsorientierter Parteien, eine absolute Absicherung und eine Schutzfunktion des Staates. Ob das unbedingt das Beamtentum sein muss, stelle ich in Frage. Denn ich als Schulleitung hätte gerne mehr Personalhoheit. Ich hätte gerne gesagt, ich stelle die Personen ein, was ich übrigens ja auch fordere bei den Kindern, die Persönlichkeit haben, die gut zu meinen Kindern passen in der Schule und nicht eine gute, besonders gute Note im fachpraktischen Bereich haben. Gleichzeitig glaube ich, dass man von Lehrkräften auch einen bestimmten Leistungsgedanken mal neu erwarten darf und sagen darf, hey, ja, ich habe die Möglichkeit, leistungsgerechter zu bezahlen. Ich habe aber auch die Anforderung, dass leistungsgerecht gearbeitet wird. Das tun Lehrkräfte, die arbeiten oft über das eigene Maß hinaus. Aber das Beamtentum ist eher das, was das verdeckt und nicht sichtbar macht, wie sehr die Not eigentlich da ist bei Lehrkräften.
Wir haben noch Zeit für eine Frage.
Jetzt werden mich die Lehrer hassen, aber sei es drum.
Wir haben noch Zeit für eine Frage.
In unseren Nachbarländern sind ja oft andere Schulsysteme. Wie sieht das aus? Ist da bessere Systeme? Und wenn ja, hat unsere Politik da vielleicht mal reingeguckt, ob da etwas verbessert werden kann in unserem Land?
Ja, bei welchem Land kann man sich was abgucken in Ihren Augen?
Da wird ein Kern getroffen, denn eine ganz zentrale Botschaft geht genau um diesen Bereich. Und zwar muss ich ein bisschen, und ein, zwei Minuten haben wir ja noch, ein bisschen ausholen, dass wir weg müssen von politischer Legislatur. Denn das ist ein Riesenproblem, dass wir uns nur 4 Jahre auf den Prozess einer Schulentwicklung verlassen dürfen, weil wir dann nicht ganz genau wissen, was kommt eigentlich danach. Ja, es gibt eine Übereinkunft der KMK, nicht immer den großen Wurf nach 4 Jahren zu machen, aber trotzdem nach unterschiedlichen Parteifarben wird unterschiedlich gehandelt. Und ich mache mir übrigens große Sorge, wenn rechtsorientierte Parteien plötzlich ein kultusministerielles Amt übernehmen, was das für das Schulsystem im jeweiligen Bundesland bedeuten könnte. Und davon müssen wir zwingend weg. Ich möchte eher ehrlicherweise eine große Expertenkommission, die völlig entpolitisiert, muss man fast sagen, arbeiten kann, nach bestimmten Standards, wo Wissenschaftler, Juristen, aber auch Fachpraktiker und mit Sicherheit Eltern und Kinder gehört werden, die eine Vision von Schule entwickeln. Und da ist es notwendig, doch mal den Blick über den Tellerrand zu führen. Ja, ob wir nach Estland gucken, ob wir tatsächlich in die skandinavischen Länder an sich gucken, ob wir übrigens auch nach Singapur gucken, wenn es um digitale Entwicklung geht, dann könnte man doch sagen, man nimmt das Beste aus allen Welten, gibt es mal alles zusammen und sortiert unsere Vision neu, gepaart mit unseren Werten, mit unseren Ansprüchen an eine friedvolle und demokratische Gesellschaft. Dann errichtet man dieses neue System, was flächendeckend ausgerollt wird, an alle Schulen. Und jetzt kommt der eine Punkt, wo Eltern dann sagen, genau, aber ich lasse auf gar keinen Fall mein Kind zu einem Versuchskaninchen werden. Ich möchte den Begriff mal umdeuten. Jetzt haben wir die Entschuldigen Sie, diese ländliche Formulierung. Jetzt haben wir die Kinder übrigens gerade auf einer Gnadenhofweide, wo wir sie einfach so geparkt haben. Kaninchen sind agile, springende, schnelle, süße Tierchen. Die können wir ganz anders deuten und sagen, Versuche können auch in eine richtig gute Richtung führen. Das heißt, wir müssen bereit sein für Offenheit, für Reformation und für Veränderung. Und da braucht es das Zutrauen und den Mut aller Beteiligten.
Machen wir es nochmal ganz konkret. Stellen wir uns vor, Sie wären tatsächlich Bildungsministerin plötzlich. Was wäre der erste alte Zopf, den Sie abschneiden wollten?
Also ehrlicherweise wäre ich dann Bundesbildungsministerin mit anderen, Durchgriffsmöglichkeiten. Ich würde alle erstmal zu mir nach Hause einladen, ein schönes Essen kochen und sagen, so Leute, wir gehen hier erst aus meinem Haus raus, wenn wir uns einig sind, dass wir für alle Kinder nur das Beste wollen. Und ich würde diese föderalistischen und politischen Strukturen abschneiden und sagen, und nur dann haben wir die Chance, echt was zu verändern, wenn wir raus sind aus diesem 4-Jahre-Modus und wenn wir uns einig sind, jedes Kind in Deutschland hat die gleichen Lern- und Chancen, die Lernvoraussetzungen und Chancen. Und das wäre mir unfassbar wichtig.
Das deutsche System sortiert, bevor viele Kinder überhaupt wissen, was sie interessiert, schreiben Sie. Vielleicht zum Schluss nochmal, wie sieht die alternative Vision aus, wo nicht sortiert wird?
Die alternative Version ist, dass wir aufhören mit dieser Selektion des dreigliedrigen Schulsystems und dass wir das Bildungssystem als System für alle Kinder begreifen, wo alle Kinder gefördert und gefordert werden. Das heißt, es braucht mehr Personal in der Schule, die Beziehungsarbeit leisten, sprich auch Sozialpädagogen und Pädagogen. Natürlich bräuchte es andere Formate als nur die Klassen und es braucht individuell zugeschnittene Lehrpläne. Das heißt, es ist ein Kraftaufwand, aber gerade in Krisen, die wir heutzutage haben, die weltweiten Krisen, ist Bildung das Fundament, das Demokratie sichert und das Frieden sichert. Und wenn wir es dort nicht schaffen, das von Anfang an zu verankern, dann wird die nächste Generation all diese Krisen, die wir gerade hinterlassen, nicht managen können. Und daran machen wir uns sehr schuldig.
Silke Müller, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und schöne Grüße nach Hannover. Danke Ihnen herzlich.
Danke, Herr Schmieding, und weiterhin eine schöne Sendung.
Schule gegen Kinder, wie ein kaputtes Bildungssystem die Zukunft der nächsten Generation gefährdet. Das ist der Titel des Buches. 288 Seiten, kosten 22 Euro, erschienen im Drömer Verlag. Jeweils ein Exemplar geht an Peter Zeeb aus Eschborn, an Achim Schreiner aus St. Ingbert und an Wilhelm Irsch aus Rehlingen. Siersburg. Kommende Woche unser Thema, wie wir endlich zu mehr Ruhe und Gelassenheit kommen. Der Neurowissenschaftler Professor Dr. Volker Busch ist Jochen Marmitz Gast. Er kann erklären, welche Vorgänge im Gehirn ablaufen, wie uns Emotionen prägen. Wie schaffen wir es, dass uns Sorgen und Ängste nicht komplett absorbieren? Wie können wir Fantasie und Intuition nutzen, um uns bewusst zu entspannen? Was bedeutet Eigenliebe und Selbstfürsorge? Welche Bedeutung hat Stille und die Akzeptanz des Unveränderlichen? Es geht also um die Funktionsweise des Gehirns und wie wir lernen, ein weniger stressiges, gelassenes Leben zu führen. Wichtiges Thema, mein Name ist Kai Schmieding. Danke ganz herzlich fürs Zuhören. Tschüss, schönen Sonntag. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Das Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. KI, Krise, soziale Ungerechtigkeit und darüber hinaus rechnen Bildungsforscher bis 2035 mit 80.000 fehlenden Lehrkräften in Deutschland. Um es kurz zu machen, die Schule brennt. Ich bin Bob Blume, Lehrer und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich im SWR-Podcast Die Schule brennt mit ExpertInnen. Gemeinsam versuchen wir, diese Bildungsmisere aus verschiedenen Perspektiven und Fachrichtungen zu beleuchten. Wo besteht akuter Handlungsbedarf? Welche Hindernisse gibt es und was braucht es konkret, um diese zu beheben? Das alles im Podcast Die Schule brennt auf swrwissen.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.